Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. KI ist immer noch das Megathema an den Märkten. US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Fed-Chef nominiert und die Aktien- und Rohstoffkurse fahren Achterbahn. Die Nervosität an den Finanzmärkten ist groß, die Schwankungen sind es auch. Über die aktuelle Lage und über Chancen und Risiken spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, in den vergangenen Tagen war ganz schön was los an den Märkten. Es ging ziemlich turbulent zu. Was war da der Auslöser oder gab es mehrere?
Ja, Jessica, wie immer gab es natürlich mehrere Auslöser, die hier für Stimmung und vor allen Dingen Diskussionen an den Börsen gesorgt haben. Wir haben in Amerika nach wie vor politische Diskussionen. Hier ging es ja auch um den Haushalt für das laufende Jahr, der nun mit Einschränkungen bis September verabschiedet worden ist. Wir haben in Deutschland ein besser als erwartetes Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal gesehen, was dann über den statistischen Überhang wieder positiv auf das Jahr 2026, also das laufende Jahr, ausstrahlt. Hier haben wir die Hoffnung, dass es tatsächlich etwas besser laufen kann. Wir haben in China relativ solide Daten gesehen. Wir haben gesehen, dass sich die Rohstoffe sehr intensiv bewegt haben. Da war natürlich auch mal an der Zeit, hier ein bisschen Luft rauszulassen, wenn man ganz ehrlich ist. Und wir haben vor allen Dingen, Jessica, eine Diskussion weiterhin um die künstliche Intelligenz. Wer werden die Profiteure? Wer werden die Verlierer sein? Wir sehen hier für das Jahr schon mal eine große Differenzierung zwischen Hardware und Software, wobei vor allen Dingen die Software hier an der Börse abgestraft wird. Zum Teil waren die Berichte nicht so, wie sich die Analysten das vorgenommen haben, aber viel wichtiger ist, es gibt wohl da auch weitere Entwicklungen von einzelnen Unternehmen, die gesamte Software-Informationsbranche an den Pranger stellen, hätte ich fast gesagt, aber zumindest ein gewisses Fragezeichen dahinter aufkommen lassen. Wie gesagt, wer denn die Gewinner und Verlierer dann in 2026 sein werden?
Jede Menge Themen. Lass uns vielleicht wirklich mit der Berichtssaison anfangen. Die läuft ja wirklich auf Hochtouren und haben, glaube ich, mittlerweile rund die Hälfte der Unternehmen oder zumindest die Hälfte der Marktkapitalisierung des S&P 500 Zahlen vorgelegt. Und da hat sich ein starkes Bild gezeigt. Waren das denn dann auch die Softwareunternehmen oder haben die enttäuscht und es sind ganz andere Branchen, die jetzt richtig gut performen?
Ja, da muss man ein bisschen unterschiedlich in die einzelnen Regionen hineingucken. Ich fange mal an mit den Vereinigten Staaten von Amerika, also die Leitbörse. Hier sind die Gewinne doch deutlich stärker gestiegen, als man das erwartet hatte, noch zum Bericht, zu Beginn der Berichtssaison. Wir liegen im Moment bei 11% im Plus, stark getrieben durch die Technologie mit 30% plus bei den Gewinnen. Communication Services, dahinter verbergen sich ja viele Unternehmen, die wir als Technologie begreifen würden, also Streaming, Internet und so weiter und so fort, sind auch mit über 11% und die Financials, die hier gut berichtet haben. Also insgesamt eine wirklich starke Berichtssaison in den Vereinigten Staaten, 6% über den Erwartungen. In Europa sieht das Spiel ein bisschen anders aus. Hier haben wir eine negative Tendenz, die war auch so erwartet worden, deswegen jetzt nicht erschrecken direkt. Wir liegen minus 4% momentan für die Gewinne, sind aber auch noch in einem deutlich, deutlich früheren Stadium. Also das würde ich auch noch nicht zu sehr hochrechnen. Auch hier haben die Gewinne bisher um 6% die Erwartungen übertroffen. Aber wie gesagt, die Erwartungen waren in Anführungsstrichen noch schlechter. Wir laufen im Moment bei minus 4% aus. Hier haben vor allen Dingen die Immobilienkonzerne und die Versorger die Gewinne gerettet. Aber das sind eben auch die, die schon in größerer Zahl bisher berichtet haben. Auf der Seite der Überraschungen muss man den zyklischen Konsum nennen. Überhaupt die Zykliker mit besseren ISM-Daten in den Vereinigten Staaten, auch die Stimmungsindikatoren in Deutschland, in Europa, ganz, ganz gut. Und insofern ist das sicherlich ein Katalysator für die zyklischen Unternehmen, wenn die Stimmung insgesamt in der Wirtschaft ja wieder besser wird.
In deinen Perspektiven am Morgen habe ich gelesen, dass die Marktteilnehmer insgesamt sehr stark auf die Ausblicke der Unternehmen reagiert haben und dass die sich sehr viel robuster gezeigt haben.
gezeigt haben als historisch üblich zu Jahresbeginn. Das war jetzt für die USA deine Aussage. Ist das in Europa auch so und vor allen Dingen, woran liegt es?
Ja, wie gesagt, in Europa sind wir noch an einem ganz frühen Zeitraum. Normalerweise äußern sich die Unternehmen noch nicht so deutlich, wenn sie am Jahresanfang ja eigentlich noch über das vergangene Jahr insgesamt sprechen. Wir reden ja über die Gewinne im vierten Quartal 2025. Aber es wird natürlich immer ein Ausblick mit erwartet, den die Unternehmen dann geben. Und da waren sie tatsächlich ganz zuversichtlich. Das liegt, würde ich sagen, an den Fiskalprogrammen. OBA, also The One Big Beautiful Bill Act in den Vereinigten Staaten und auch die Fiskalprogramme in Europa dürften ihre Wirkung jetzt in diesem Jahr entfalten. Und das wirkt dann natürlich auch positiv auf die Unternehmen und gibt entsprechende Investitionsanreize.
Für einige Ausschläge, vor allem auch an den Rohstoffmärkten, hat ja die Nominierung des neuen Fed-Chefs gesorgt. Warum waren das so extreme Marktreaktionen?
Ja, eigentlich war Kevin Warsh ja bekannt gegeben worden als einer der Kandidaten. Von daher konnte der Markt nicht so sehr überrascht sein, war es aber dann am Ende doch, weil Kevin Warsh eben jemand ist, der nicht so ganz vielleicht in das Profil des amerikanischen Präsidenten Donald Trump gepasst hat, denn er ist doch eher ein klassischer Notenbanker. Er war schon Mitglied in im Gouverneursrat der amerikanischen Notenbank um die 2010er Jahre herum. Er gilt als jemand, der durchaus die Inflation bekämpfen will, also keiner, der ganz taubenhaft daherkommt. Er hat in den letzten Äußerungen ein bisschen umgeschwenkt, indem er gesagt hat, naja, man könnte die Leitzinsen schon senken, dann müsste man aber die Bilanz der Fed stärker zurückbauen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, er gilt doch als eher ein klassischer Notenbanker, der die Notenbank auch wieder auf die Geldpolitik vor allen Dingen zurückführen möchte. Und deswegen werden wir gespannt sein, ob er denn den Wünschen des Weißen Hauses, des Präsidenten, des Beraterstrabes entsprechen wird und die Zinsen eben so schnell, so stark zurücknehmen wird, wie das anderen, die ja auch in der Diskussion waren, Stichwort Steven Miran. Da sieht man es ja an den Dotplots, wie stark er da für Zinssenkungen plädiert hat, ob er diesen Wünschen entsprechen wird.
Wenn er die Bilanzsumme reduzieren will, was heißt das denn dann für die Rentenmärkte und vielleicht auch für den Dollar?
Ja, in den Krisen, sowohl der großen Finanzkrise als auch der Corona-Krise, haben ja die Notenbanken, das gilt nicht nur für die Fed, sondern auch für andere, beispielsweise die Europäische Zentralbank, in großem Rahmen Anleihen aufgekauft, um nicht nur das ganz kurze Ende, was man ja typischerweise über die Geldpolitik bestimmen kann, sondern auch das lange Ende, also die 5, 10-jährigen bis zu 30-jährigen Anleihen zu beeinflussen, indem man eben diese Anleihen kauft und über die Käufe die Kurse nach oben zieht und die Zinsen damit nach unten drückt. Damit haben die Notenbanken hohe Bestände mit Anleihen in ihren Bilanzen und würde man die wieder abbauen, also nicht nur, wie das im Moment üblich ist, auslaufen lassen, sondern aktiv verkaufen, könnte das eben zu entsprechenden Spuren auch am langen Ende dann führen. Ich will das jetzt nicht sagen, dass das ad hoc und im großen Rahmen hier passiert, also will hier keine Panik auslösen oder ähnliches, aber man muss da sicherlich ein Auge drauf haben, dass die Notenbanken, die eben hier versucht haben, das längere Ende nach unten zu drücken in den Krisenzeiten, damit nicht nur aufgehört haben, sondern möglicherweise in Zukunft auch stärker ihre Bilanzen wieder abbauen könnten.
Ziemlich zeitgleich mit der Verkündung von Herrn Warsh sind, du hast es vorhin schon angesprochen, Gold und Silber, man kann sagen, abgestürzt. Das war ja echt ein heftiger Rückgang beim Silber. Du hast gerade gesagt, das war vielleicht auch ein bisschen überfällig, weil die beide ja extrem gestiegen waren. Vor allen Dingen der Chart vom Silberkurs sah ja aus wie ein Fahnenmast. Hatte das was mit der Ernennung von Walsh zu tun oder war das zufällig der gleiche Zeitraum? Und wenn es zusammenhing, warum?
Also wahrscheinlich war es schon ein Auslöser, zumindest mit für diese Entwicklung. Denn wenn also ein Kandidat gewählt wird, der die Zinsen nicht so schnell nach unten führt, dann habe ich eben entsprechende Opportunitätskosten. Das heißt, die Zinsseite ist relativ attraktiver als Gold oder Silber, die ja weder Dividende noch Zinsen ausschütten. Und insofern haben wir dann nach dieser wirklich tollen Entwicklung bei Silber und bei Gold eine entsprechende Korrektur gesehen. Meiner Ansicht nach war es überfällig. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir bei Gold nicht auf weitere Höchststände kommen können. Wir haben ja immer gesagt, es wird zum Hedging, aber auch von den Notenbanken genutzt. Das gilt auch weiterhin. Aber nach einem solchen Anstieg, den wir ja auch gerade nochmal beschleunigt in diesem Jahr, also in den ersten vier Wochen gesehen hatten, ist es, glaube ich, eine sehr gesunde Reaktion, wenn mal ein bisschen Luft rausgelassen wird. Gold, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jessica, von 5.600 so in etwa auf unter 5.000 wieder runtergegangen. Mhm. Mittlerweile sind wir ja wieder ein bisschen drüber, also wir nähern uns wieder der 5.100. Wie gesagt, deswegen würde ich nicht sagen, dass man das jetzt panikartig alles verkaufen muss, aber nach einem solchen Anstieg sind, glaube ich, gewisse Schwankungen und Reaktionen dann auf Entwicklungen wie die Zinsseite relativ normal.
Aber der Absturz war ja schon krass, beim Dollar über 10%, beim Silber ja fast 40%. Ich habe dann gelesen, irgendwann am Wochenende, Gold und Silber seien jetzt der neue Bitcoin, weil da ja die Schwankungen auch immer so extrem sind. Das geht aber, glaube ich, ein bisschen zu weit, oder?
Ja, also Bitcoin und Krypto, also vor allen Dingen der Bitcoin, hat mal wieder unter Beweis gestellt, dass er eben kein Safe Haven ist, dass er nicht eine Anlage ist, die Anleger schützt, diversifiziert, wenn es an der Börse etwas unruhig wird. Die Entwicklungen bei Bitcoin laufen doch sehr stark oder sehr ähnlich wie Technologieaktien, also mit großen Schwankungen, gerade wenn es dort mal wieder Diskussionen um die künstliche Intelligenz gibt. Und deswegen bin ich da nicht so sicher. Aber die Entwicklung, du hast es ja schon angesprochen, bei Silber war sicherlich atemberaubend. Wenn man sich überlegt, dass wir, ich weiß nicht, ich nehme mal willkürlich ein Datum raus, also vor einem Jahr beispielsweise standen wir noch bei $32 pro Unze, wir sind dann raufgelaufen auf fast 120, jetzt steht der Silberpreis immer noch bei 90, also eine Verdreifachung. Das ist natürlich immer noch sehr viel. Ja, wir rechnen damit, dass es eine zyklische Erholung gibt. Ja, wir rechnen damit, dass auch die Solarindustrie weiter ausgebaut wird. Aber das rechtfertigt sicherlich nicht einen solchen immensen Preisanstieg. Da waren auch heftige Spekulationen mit dabei. Und wie gesagt, ein bisschen Luft ist jetzt da rausgelassen worden.
Und glaubst du, das ist jetzt vielleicht eine Chance für alle, die Rallye verpasst haben, nochmal jetzt einzusteigen bei Silber oder bei Gold, vielleicht auch einfach die Depotpositionen, Stichwort sicherer Hafen, in unsicheren Zeiten nochmal ein bisschen auszubauen, oder wärst du da ein bisschen vorsichtig?
Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Wir sind immer noch relativ hoch, wie ich das ja gerade gesagt habe, aber wir sehen eben, dass mit den Unsicherheiten um künstliche Intelligenz, natürlich auch mit der ganzen Geopolitik, diese Rohstoffe weiterhin gefragt sind. Wir sehen ja auch, dass sie nach diesem kräftigen Sell-off zunächst mal wieder angestiegen sind. Also man muss sicherlich ein bisschen Nerven mitbringen und man muss es vor allen Dingen als Hedge sehen. Ich glaube, dass die großen Gewinnanstiege hier zunächst mal hinter uns liegen. Aber wer sich eben absichern möchte, gerade bei Technologiepositionen oder eben dem Bitcoin, der kann sicherlich auch weiterhin in Gold und Silber investieren. Aber wie gesagt, billig sind wir da ganz sicher nicht mehr.
Wie würdest du es dann machen? Über ETCs wie zum Beispiel Xetra Gold oder lieber die Münzen und die Barren, wer ganz viel Geld übrig hat, in den Tresor legen? Was wäre da deine Variante? Steuerfrei wäre ja beides im Fall von Gold. Also es muss ja physisch hinterlegt sein, wenn ich ein ETC kaufe.
Ja, da bin ich natürlich zu wenig Produktfachmann, als dass ich da jetzt dezidiert drauf eingehen kann oder möchte. Aber muss dann jeder Anleger wissen. Ich glaube, wenn man physisch Gold und Silber kauft, hat man natürlich deutlich größere Spreads, also zwischen An- und Verkauf. Aber es ist möglicherweise sozusagen von der Empathie ein anderes Gefühl, wenn man es physisch hat und in seinen Tresor legt. Untersuchungen zeigen auch, dass es die Menschen dann eher seltener wieder verkaufen, wenn sie es einmal physisch erworben haben. Also wer es wirklich zu Trading-Zwecken und kurzfristig kaufen möchte, für den sind sicherlich dann die Instrumente an der Börse geeigneter als die physische Unterlegung bzw. der physische Kauf von Münzen und Barren, die man sich in den Tresor legt.
Wenn ich mir diese ganze Gemengelage gerade anschaue, du hast schon gesagt, die Berichtssaison läuft ja noch in den USA, so die Hälfte der Marktkapitalisierung des S&P 500. In Europa sind wir ja noch ganz am Anfang. Wie stark werden die Schwankungen in den nächsten Tagen und Wochen noch? Erwartest du da noch heftige Ausreißer in die eine oder andere Richtung?
Also Jessica, man erlebt dieser Tage etwas, was wir längere Zeit nicht gesehen haben. Wir hatten ja schon über Software und Hardware gesprochen. Wir erleben aber auch, dass die Value-Aktien deutlich besser performen als die Wachstumsaktien. Mhm. Wir haben ja immer über die Magnificent Seven geredet, über die Technologie. Also die sind ja in diesem Jahr doch eher schwächer, wohingegen die Value-Aktien, auch zyklische Aktien, wieder besser laufen. Und das liegt eben damit daran, dass diese Fiskalpakete wirken, dass wir insgesamt eine breitere Aufstellung in der Wirtschaft hoffentlich sehen werden, was sich dann auch in den Gewinnentwicklungen widerspiegeln sollte. Und insofern werden wir uns wahrscheinlich auf weitere Schwankungen, vor allen Dingen bei Technik und bei künstlicher Intelligenz, einstellen müssen. Wie gesagt, das Jahr 2026 könnte das Jahr sein, in dem sich herausstellt, wer da die Gewinner und Verlierer sind. Aber die Anleger sollten eben berücksichtigen, dass der Markt da wahrscheinlich etwas breiter reagieren wird und sich eben auch für Value-Aktien, für zyklische Aktien, deren Gewinne dann auch gerade mit den Stimmungsindikatoren besser laufen sollten, darauf einstellen und eben etwas breiter diversifizieren. Gilt auch für groß versus klein. Also wahrscheinlich haben gerade in Deutschland beispielsweise auch die kleineren Unternehmen im MDAX ganz gute Chancen, wenn eben diese Fiskalpakete jetzt wirksam werden.
Und da ging ja die Erholung auch schon im vergangenen Jahr los. Und deine Kollegen von der DWS haben ja auch jetzt gerade einen Chart der Woche veröffentlicht, wo sie auch von der von dem Comeback der Nebenwerte in den USA geschrieben haben. Also das kann vielleicht auch interessant sein, dass man sich da mal ein bisschen umschaut und nicht immer nur die ganz Großen ins Depot packt.
Genau, und bei den Kleinen in den USA sind es dann vor allen Dingen die Zinsen, die hier sehr positiv wirken, weil wir möglicherweise jetzt eine gewisse Zinspause sehen und gesehen haben, aber doch insgesamt ja am Markt erwartet wird, dass die Fed da noch einen Schritt gehen könnte, und niedrigere Zinsen sind dann immer gut für die kleineren und mittleren Unternehmen, weil sie in der Regel mehr am Kreditmarkt hängen, als das die großen Unternehmen tun.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran, auch an der Berichtssaison. Und bis dahin, vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gerne, Jessica.